Die Björn Steiger Stiftung. Der Podcast. Mai 1969. Auf dem Rückweg vom Schwimmbad wird der 8-jährige Björn Steiger von einem Auto erfasst und dabei schwer verletzt. Es dauert fast eine Stunde, bis endlich ein Rettungswagen eintrifft. Björn Steiger stirbt. Nicht an seinen Verletzungen, sondern an den Folgen eines Schocks. Die Eltern Ute und Siegfried Steiger gründen erst einen gemeinnützigen Verein. Später entsteht daraus die Björn Steiger Stiftung. Durch ihr unerlässliches Engagement wurden bis heute Millionen Menschenleben gerettet und vergleichbare Schicksalsschläge vermieden. In diesem Podcast geht es um die Arbeit der Björn Steiger Stiftung und die Bedeutung einer funktionierenden Notfallhilfe. Wir sprechen mit Experten, Betroffenen und den Machern hinter den Kulissen.
Folge 28. Er zermatt. Einblicke in die beeindruckendste Hubschrauberrettungsstaffel der Welt mit Pilot Robi Antenmatten.
Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Lebensretter-Podcast der Björn Steiger Stiftung. Wir sind heute an einem ganz besonderen Ort, dem Heliport der Air Zermatt. Die Air Zermatt ist wohl die berühmteste Hubschrauberrettungsstaffel der Welt. Gleich dreimal wurden ihre Piloten ausgezeichnet mit dem amerikanischen World Heroism Award. So etwas wie die Oscars der internationalen Rettungswelt. Und ich freue mich besonders, hier heute in diesem wunderbaren Ort im Wallis, in den Schweizer Alpen, mit einem der erfahrensten Piloten der Air Zermatt zusammenzusitzen und mit ihm über seine Arbeit, die Aufgaben und die Herausforderungen der Luftretter der Air Zermatt zu sprechen. Herzlich willkommen, Robi Antenmatten.
Guten Abend.
Der heutige Tag, wir treffen uns am Ende eines arbeitsreichen Tages von Ihnen. Sie kommen gerade daher. Wie war Ihr Tag heute?
Weil das Wetter auch noch schön ist. Im Moment sind das alles Top-Verhältnisse fürs Fliegen und alle Leute möchten natürlich rund ums Matterhorn fliegen. Und da fliegen wir meistens von morgens bis nach dem Mittag Rundflüge ums Matterhorn. Und natürlich sehr viele Leute sind am Skifahren und es läuft Vollgas im Moment.
Es ist ja das eine, dass Sie diese Rundflüge machen. Das habe ich gelernt, finanziert ja auch zum großen Teil die Rettungseinsätze, die Sie machen, für die Sie auch sehr berühmt sind.
Selbstverständlich. Also das Touristische ist ein wichtiger Faktor für uns. Wir sind natürlich, haben natürlich nicht so viele Spendengelder wie andere Unternehmen. Wir sind natürlich angewiesen, dass wir touristisch aktiv sind mit Rundflügen, mit Taxiflügen nach Mailand, Genf, Zürich und so weiter und eben rund ums Matterhorn. Das ist ein großer Anteil, den wir machen hier pro Jahr.
Das ist natürlich ein ganz besonderer Berg. Wir kommen noch dazu. Gibt es einen Einsatz oder ein Erlebnis von heute, der Ihnen besonders im Gedächtnis geblieben ist?
Also ich persönlich hatte heute eben touristischen Dienst, wie man so sagt, und mein Kollege, der hatte Rettungsdienst und die sind immer noch dabei im Moment. Ich glaube, die hatten 5, 6, 7, 8 Einsätze bis jetzt. Und jetzt im Winter, Dezember, sind es natürlich meistens Skiunfälle, Bein, Schulter, Rippen, Hirn, also Commotio, solche Sachen, die vorliegen.
Wie funktioniert eigentlich bei Ihnen die Rettungskette, wenn ich da jetzt zum Beispiel, ich verunglücke am Berg? Also ein großer Vorteil zu früher ist ja, dass die meisten jetzt mittlerweile über Handys verfügen und jemanden anrufen können. Früher musste jemand erst abfahren, runterfahren, die Menschen tatsächlich dann auch aufrütteln, sagen, da ist dir was passiert, bis man dann erstmal wieder oben war. Und das hat ja mit dem Einsatz Ihrer Rettungsstaffel oder mit dem Beginn der Air Zermatt im Jahre 1968 ja begonnen, dass es da einen großen, großen Sprung in die Zukunft gab damit. Aber wie ist es heute? Also nehmen wir an, hoffentlich nicht, aber bei mir würde was passieren. Ich habe mir das Bein gebrochen, liegt da am Berg, kann ich mal vor und zurück. Wie funktioniert die Rettungskette?
Also die Technik hat sich ja so weit verändert, dass man das Telefon nicht mehr mit einem Kabel mitnehmen muss. Man hat heute das Handy. Und das macht es natürlich schon sehr viel einfacher. Und bei uns hier ist natürlich die Notrufnummer, Sie können die 144 wählen, Sie können auch die 112 wählen, Sie können auch die 911 wählen. Irgendjemand nimmt das Telefon entgegen, weil wir ja wissen, dass internationale Klientel, für die meisten Amerikaner ist das 911. Also jemand kommt ans Telefon und dann geht das eigentlich bei uns im Wallis zur Einsatzzentrale in Sierre und dort wird dann der Einsatz direkt koordiniert mit den Hubschraubern oder mit dem geeigneten Einsatzmittel. Das kann auch eine Ambulanz sein, das kann auch also ein Rettungswagen sein. Aber die koordinieren das mittlerweile selber direkt. Also das kommt nicht mal über die Firma der Ärzte Matt mehr rein, sondern der Notruf kommt direkt aufs Diensthandy des jeweiligen Piloten oder Crew. Und dann werden die aufgeboten und disponiert.
Das ist spannend, weil uns natürlich viele Rettungsexperten zuhören. Es gibt in Deutschland eine Debatte darüber, wie viel Eigenständigkeit sollen Rettungszentralen haben, wie organisiert man die, und man guckt gerne nach Vorbildern. Die 112, ganz interessant, ist übrigens von der Björn-Steiger-Stiftung initiiert worden, diese Nummer auch, also ein weiterer Meilenstein dort. Aber der Dispatcher, ich nenne ihn mal so, der diesen Anruf entgegennimmt, der entscheidet dann, selbstständig, wahrscheinlich nach Kriterien, die er hat, was zu tun ist, und kontaktiert dann die Luftrettung direkt?
Direkt mir aufs Handy.
Den Piloten eben.
Jawohl, mir aufs Privathandy wird das direkt, ich habe so eine App, die Rescue Track, und die wird dann automatisch ausgelöst. Und wenn die ausgelöst wird, dann ist dieser Einsatz schon direkt für mich zugeteilt worden auf diesen Hubschrauber, auf dieses Rettungsmittel. Die Erzermatt hat ja Erzermatt 01, 02, 03. Hat ja drei Rettungshubschrauber, die permanent am Dienst sind. Und die werden direkt avisiert. Das nächste Rettungsmittel, auch währenddessen, dass wir zurückfliegen, irgendwo von einem Einsatz zurück auf die Basis, bekommen wir den Einsatz. Wenn wir am nächsten zum Unfallort ist, bekommen wir den direkt mitgeteilt.
Was passiert dann? Sie bekommen, lassen Sie uns einmal durchgehen, Sie bekommen jetzt diese Nachricht auf Ihr Handy, was steht dann da drauf,
wie viel
wissen Sie?
Genau, da steht drauf, wo der Rettungseinsatz ist.
Zinnal-Rothorn,
Matterhorn, ja. Absturz oder Matterhorn, Evakuation, oder irgendwie ist eine Koordinate drauf, die uns zum Punkt führt, und auch mit dem Verletzungsmuster, das man Ihnen mitgeteilt hat. Und da können wir schon entscheiden, genügt ein Arzt, müssen wir noch einen Rettungsspezialisten, also einen Bergführer, der diese nötige Ausbildung hat, noch irgendwo abholen gehen und so weiter. Was brauchen wir für technische Mittel? Das können wir dann entscheiden.
Und dann geht's los, dann fliegen Sie dahin in großer Höhe. Wir sind jetzt hier auf 1600 und noch ein paar 60 Metern. Sie fliegen ja in größte Höhen dann auch hier.
Genau, das ist eigentlich, vom Fliegerischen her ist das, wenn das Wetter gut ist, ist das nicht so eine Schwierigkeit. Es ist immer eine Sache von der Beladung und der Höhe. Wenn Sie höher gehen, müssen Sie leichter werden, und dann laden Sie einfach Material aus, und dann kommt es natürlich auch auf die Erfahrung des Piloten und der Crew an und so weiter. Sobald das Wetter ein bisschen schlechter ist, oder eben hier die Alpen sind sehr windig grundsätzlich, da muss man halt ein bisschen schauen. Es ist grundsätzlich ein Handwerk, und das Handwerk, wie jede Handwerker, die muss man beherrschen. Aber das Aufgebot von der Einsatzzentrale bis zum Unfallort ist doch relativ schnell. Also innerhalb von, wir reden hier von 5 bis 15 Minuten, sind wir meistens am Unfallort.
Und das in den Alpen, wo die Zugänge ja...
Darum hat man auch einen Hubschrauber. Das Ding kann halt natürlich, muss nicht der Straße nachfahren. Das macht schon Sinn.
Gegründet im Jahre 1968... von Beat Pern, dem Gründer der Erzermatt, der hier viele, viele Jahre ganz, ganz entscheidend auch gewirkt hat und der einen persönlichen Kredit aufgenommen hat, um den ersten Helikopter zu finanzieren. Das hat sich dann nachher irgendwann amortisiert. Sicher konnte er sich nicht sein darüber. Das eint ihn übrigens mit dem Gründer der Björn-Steiger-Stiftung, Siegfried Steiger, der die Deutsche Luftrettung aufgebaut hat und ebenfalls aus eigenen Mitteln den ersten Hubschrauber finanziert hat, da sogar er sein Privathaus verpfändet hat für. Auch das hat sich dann nachher gut entwickelt. Aber um ein solches Projekt auf den Weg zu bringen, braucht man ja Hingabe und Mut. Und ich glaube, das zeichnet Sie alle hier auch aus. Was macht die Erzermatt so besonders?
Die Erzermatt, ich bin ja schon seit über 30 Jahren hier bei der Erzermatt als Pilot tätig. Es war immer die Innovation von den Mitarbeitern, von den Leuten hier, der Pioniergeist, der uns immer vorwärts geschubst hat, vorwärts geschoben hat. Und da war natürlich BAP auch ein wirklich tragendes Element. Er hat uns immer angestoßen. Er hat auch unsere Ideen auch immer mitgetragen. Und hat auch gesagt, das wäre noch gut. Und das war natürlich auch, man musste auch schon, funktioniert das überhaupt? Das war eine Wundertüte vielfach. Aber es war schon Es ist dann schon so, die Phantasten verändern Welt und nicht die Erbsenzähler.
Und die Phantasten brauchen natürlich unglaublich viel Mut und
auch Rückendeckung und Halt vom Chef.
Ja.
Das ist das Wichtigste.
Und
dann funktioniert es.
Und selbst das durchzusetzen, ich habe gelesen, als er hier den ersten Heliport in Zermatt dann auch etablieren wollte, gab es direkt eine Unterschriftensammlung so modern dagegen.
Das war natürlich ja noch lange vor meiner Zeit, aber ja, das habe ich auch dann, da waren natürlich auch Leute mit Bedenken, Lärm und so weiter. Aber mittlerweile hat sich ja das Zermatt so entwickelt, dass es ohne den Hubschrauber die Rettung gar nicht mehr denkbar wäre.
Wir sollten uns auch daran erinnern, Zermatt, für all diejenigen, die es nicht wissen, hat die meisten 4000er, ich glaube überhaupt in den Alpen hier in unmittelbarer Umgebung,
genau.
38 Stück, 38 4000er. Und es gab bis dahin auch eine hohe Zahl von Verunglückten, also Bergsteigern vor allen Dingen, die natürlich die Pracht der Berge nutzten, aber leider dann auch Verunglückten, nicht jeder, Gott sei Dank, aber viele von ihnen. Und da hat man gesagt, man muss was tun. Man muss die Rettung verbessern. Das war auch einer der Gründe, warum über neue Rettungswege nachgedacht wurde und eben die Rettung aus der Luft.
Ja, als kleiner Junge, mein Vater war ja Bergführer und der hatte noch diese ganzen Rettungen ohne den Hubschrauber gemacht. Und als ich ganz klein war, da kam so, dass die Erzermatt so auf langsam und dann hat sich das natürlich alles ein bisschen vereinfacht. Weil mein Vater, die haben diese verletzten Leute noch auf dem Rücken vom Matron runtergetragen, die Toten runtergetragen und der Vater hatte ich wochenlang nicht gesehen, weil der war während der Woche hat er geführt, hat er Geld verdient und am Wochenende sind sie dann meistens noch die Toten vom Berg holen gegangen. Ohne Hubschrauber. Und als dann der Hubschrauber gekommen ist, dann war das natürlich einfacher. Da konnte man die Verletzten anhängen, die Toten anhängen und dann war das Problem zum größten Teil erledigt. Und das hat natürlich einen Riesenvorteil gebracht.
Sie haben ganz, ganz viele Menschen gerettet, zum Teil aus wirklich dramatischen Begebenheiten. Sie haben zum Beispiel vor einigen Jahren im Juli 2017 eine amerikanische Gruppe vom Matterhorn gerettet, wenn es richtig ist.
Ja, ich habe mal, war das 2017? Mhm. Ich habe schon so viele Sachen, ich weiß schon gar nicht,
das war ein Jahr. Das war eine amerikanische Seilschaft.
Genau, das war, wenn ich mich daran erinnere, war das ein Blitzschlag, der die Frau während einem Gewitter in den Sommermonaten kurz unter dem Matterhorn-Gipfel getroffen hat und die wurde dann tödlich verletzt. Und der Kollege, der hat dann alarmiert und dann haben wir die dann mit relativ starkem Wind, Sturm, haben wir die dann da rausgeholt, aber mussten dann leider eben den Tod feststellen unten im Tal, als wir die dann rausgeholt haben.
Aber der Mann hat überlebt?
Der Mann hat überlebt und die Frau ist dann am Blitzschlag erlegen.
Aber solche Sachen sind ja hochdramatisch. Allein, ich glaube, ich weiß nicht, ob man sich das vorstellen kann, wenn man bei diesen Winden operieren muss, bei diesen Windstärken auch, nah am Berg müssen sie ja sein, um die Leute da rauszuholen, um zu retten und immer wieder überlegen, kann ich noch weiter an den Berg heran, um die Winde herabzulassen, damit die Menschen sich da einklinken können und kann ich sie retten oder wie entscheiden Sie in solchen Momenten, was Sie tun? Ist das Routine? Ist das?
Wie ich gesagt habe am Anfang, es ist schon ein Handwerk, dass man sich immer besser aneignet. Wenn man natürlich jung ist, unerfahren, dann weiß man nicht immer genau, wo gerade die Grenzen liegen. Mittlerweile ist es ein bisschen einfacher, aber eben die rote Linie zu überschreiten, zu übertreten, ist meistens fatal. Da muss man ein bisschen aufpassen. Aber wenn man gute Leute hat, wie die Rettungscrew, die hochprofessionell arbeitet, die Bergführer, die hochprofessionelle Leute sind und auf die kann man sich verlassen, dann kann man schon sehr viel bewirken. Also dann ist die rote Linie schon wieder einen Meter weiter weg, weil die helfen einem schon gewaltig.
Wer ist in der Regel, wenn es einen Notfall gibt am Berg, jetzt nicht das Skifahren, sondern sagen wir ruhig die Bergrettung, Bergsteiger, die da irgendwo in der Wand hängen und nicht mehr weiterkommen, vielleicht sogar einer oder zwei verletzt sind. Wie ist in der Regel die Ausrüstung Ihres Helikopters? Wer ist da drauf? Wer fliegt mit?
Also wenn wir in die großen Höhen gehen, Tag oder Nacht, dann machen wir natürlich den Hubschrauber so leicht wie möglich. Je weniger, dass ich hochschleppen muss, desto mehr habe ich Reserve, um Windböen und so weiter auszusteuern. Dann haben wir den Rettungsspezialisten, der Bergführer ist, und den setze ich immer in die Wand rein oder auf den Graben.
Wie machen Sie das?
Das mache ich mit dem Seil, mit der Seilwinde oder mit dem Seil, das am Lastenhaken
hängt. Also er hängt dran in 4000 Metern Höhe?
Genau, und geht dann rüber an die Wand, neben die Verletzten oder leicht oberhalb oder unterhalb, und hängt sich dann da, also macht sich dann da fest und hängt mich dann aus, und dann habe ich dann eigentlich den verlängerten Arm habe ich dann in den Berg gesetzt. Der geht dann rüber und bereitet diese Leute vor zum Abtransport. Meistens kann man in diesen steilen Wänden nicht mit dem Arzt reingehen, weil der kann sich ja da nicht bewegen. Und es ist ja wichtig, dass diese Leute so schnell als möglich zum Arzt kommen. Und dann hängen wir die meistens so, wie sie da sind, an und bringen sie dann zum Arzt. Wenn sie schon eine halbe Stunde, Stunde so da gehangen haben, dann kann man sie auch noch diese letzten 60 Sekunden anhängen und zum Arzt bringen. Und der behandelt die dann oder macht sie dann transportfähig.
Das heißt, es kann sein, dass Sie die Menschen dann nicht mit der Winde hochziehen, auch hochziehen können, sondern sie hängen dann gesichert natürlich genau. Am Seil.
Und den bringe ich dann am Seil mit dem Bergführer zusammen zum Arzt auf den Zwischenlandeplatz,
wie wir sagen. Wo der Arzt dann wartet genau. Und ihn dann behandelt.
Genau.
Und dann, wenn dann mehrere sind, dann müssen wir wieder zurück.
Genau, und in der Zwischenzeit, wenn das mehrere Verletzte sind, dann fordern wir natürlich ein, zwei andere Rettungshubschrauber auch noch an medizinisch, und die versorgen dann in der Zwischenzeit diese verletzten Leute schon mal.
Das sind ja enorme Stressmomente, wo es ja um ganz viel geht. Also es geht um Ihre Sicherheit, es geht natürlich auch um die, ja sagen wir es ruhig, auch um das Überleben oftmals der Menschen, die da in Gefahr geraten sind, zum Teil sich in Gefahr gebracht haben auch, aber auch durch äußere Umstände natürlich in Gefahr gebracht worden sind. Und wie schaffen Sie es da für sich, ja, ich sag's mal platt, einen klaren Kopf zu behalten, nicht überwältigt zu werden von all dem, was passieren könnte? Sie haben gesagt, das ist ein Handwerk, klar, aber es ist ja doch viel mehr als das.
Also man muss grundsätzlich sagen, die Leute, die da oben oder die einen Unfall erlitten haben, entweder selbst verschuldet oder durch Unwissenheit oder eben einfach durch Pech. Es ist ja, sie haben das gemacht. Ich versuche so gut als möglich, ihnen Hilfe zu bringen, aber ich fühle mich nicht verantwortlich, dass ich irgendwie Schuld haben könnte, wenn ich nicht zur Zeit bei ihnen sein kann. Ich versuche alles zu machen, aber dass diese Leute in diese Situation gekommen sind, ist immer noch ein Eigenverantwortung, ein Eigenverschulden.
Ja, das klingt hart, aber ich glaube,
so
ist es.
Wenn Sie mit einem Auto zu schnell fahren, dann hat sich der irgendwie in eine Situation gebracht, dass er die Spur nicht mehr halten konnte und so weiter.
Und nicht aber, der Notarzt, der kommt,
um zu retten. Genau. Aber das ist alles relativ easy zu handeln. Aber sobald das es Kinder sind, die dann involviert sind in Unfälle, in Verkehrsunfälle, dann wird es dann schon ein bisschen, dann kommt es dann ein bisschen näher an, muss ich schon sagen. Aber so am Berg ist das eigentlich, wir versuchen alles zu machen, und man muss auch sagen, 99,9% erhalten die auch sehr schnell Hilfe.
Wie unterscheiden Sie oder wie entscheiden Sie eigentlich? Es gibt ja auch hier schlechtes Wetter. Wenn man die Berichte liest über wagemutige Bergrettung auch von Ihnen, dann kommt immer wieder vor, dass das Wetter schlecht war. Gerade brach der Himmel auf. Man hat diese Lücke gerade genutzt, um die Leute rauszuholen. Und dann ging es wieder zu, dann ging es wieder los. Oder man war unterwegs, dann kommt auf einmal so eine Schneewand einem entgegen. Man dreht noch gerade ab und versucht es dann nachher nochmal. Das sind ja unglaubliche, auch nochmal zusätzliche Belastungsmomente. Wie entscheiden Sie, ob ein Einsatz bei widrigen Bedingungen überhaupt durchgeführt werden kann?
Das beste Instrument des Piloten ist sein Auge. Und man hat ja heute auch diese Möglichkeit, diese Wetterradarbilder und so weiter zu studieren. Und dann weiß man, es sieht so aus, dass in einer halben Stunde wird das Wetter besser. Und dann kann man diese Lücken schon ein bisschen planen und ein bisschen ins Auge fassen. Aber klar, das muss man selber entscheiden, ob man da reingeht oder nicht. Wenn man nicht fliegerisch etwas machen kann, dann muss man trotzdem irgendwie vorwärts gehen, und dann fliegt man die Retter so nahe als möglich an den Unfallort, und dann müssen die terrestrisch hochgehen und die holen und aus dem Nebel rausholen, unter den Nebel etc., bis ich dann ranfliegen kann. Aber es kann nicht sein, dass man einfach sagt, ja, jetzt ist das Wetter schlecht, jetzt stoppen wir einfach. Sondern etwas geht immer. Man geht entweder mit dem Hubschrauber oder man geht dann terrestrisch zu Fuß.
Das ist spannend. Etwas geht immer. Und das ist ja auch die Philosophie, die einem hier entgegensteht, die Philosophie von Ihnen, das Helfende, das Rettende, das Retten wollen. Woher kommt das? Ich meine, Ihr Vater, haben Sie gesagt, war Bergführer auch. Sie sind groß geworden hier in der Umgebung der Berge mit den Widrigkeiten auch der Elemente. Aber woher kommt dieses Element zu sagen, wir versuchen halt alles, um die Menschen da rauszuholen. Sie könnten ja auch, das tun Sie nicht, aber sagen, Mensch, die haben sich da selber in Gefahr gebracht, selber schuld.
Man kann ja selber auch in so eine Situation kommen. Das kann ja der beste Profi und alles kann ja mal Mist bauen. Kann ja mal sich überschätzen oder falsch einschätzen. Und ich bin dann auch froh, wenn die mich dann auch holen, wenn ich dann die Schulter luxiert habe, weil ich gedacht habe, ich krieg das hin. Und dann habe ich einen Unfall gebaut. Dann bin ich dann froh, wenn jemand kommt. Also man muss schon in den Spiegel schauen. Es ist dann auch für mich schön, wenn jemand kommt. Und dann ist das auch selbstverständlich, dass wir für alle anderen auch kommen.
Ja, so ein Fall ist auch beschrieben worden in einem großartigen Buch über die Erz Zermatt, das zum 50. Jubiläum rausgegeben worden ist von einem früheren Kollegen von Ihnen, Sigi Stangler, der zwei Bergführeranwärter, ich glaube an der Nordwand des Matterhorns, also ganz besonders schwer aufzusteigen, retten wollte. Das waren, glaube ich, zwei Franzosen, die hießen auch noch beide Philipp. Philipp, die er da gerettet hat. Und das war auch so ein, wie Sie es auch beschrieben haben, hochdramatischer Einsatz, weil immer wieder musste er ran, ganz nah an den Berg. Es war nicht klar, kommen die, schaffen die es, und dann hat es Gott sei Dank geklappt. Und eine ganz lustige Geschichte fand ich, dann kam er nach Hause, es war schon dunkel, die Kinder waren im Bett und seine Frau sagte, du kommst spät heute.
Also ich habe ja den Sigi Stangler, habe ich ja auch noch erlebt.
Ja.
Ich habe sogar den letzten Flug mit ihm gemacht, wo er keine Lizenz mehr hatte, weil er ja schwer krank war. Bin ich mit ihm noch ums Matron und die Monte Rosa geflogen, bevor er gestorben ist. Und das war natürlich schon ein Pionier auch. Der hat und der konnte natürlich auch Geschichten erzählen, ja, und hat ein sehr gutes Deutsch gesprochen und so weiter. Also wirklich der Sigi, das waren die Pioniere, ja, die Anfangszeiten der Luftrettung. Die haben schon ausgetestet, was möglich ist und was nicht.
Ja. Und trotzdem hat er auch geschrieben über seine Angst. Tatsächlich hat geschrieben, dass auch er als ganz erfahrener Pilot, Sie haben es gesagt, Angst hatte und dass man diese Angst auch haben muss, dass man sie beherrschen muss. Aber
also wenn man dann mal die rote Linie berührt, dann kann dann schon sein, dass einem die Knie ein bisschen zittern. Aber ich versuche jetzt diese rote Linie nicht mehr so zu berühren. Aber trotzdem ist das Level, wo wir Rettungen fliegen, doch sehr hoch, habe ich das Gefühl. Es ist schon, die Fahnenstange ist schon ziemlich hoch. Aber eben, wie gesagt, wenn man dann mal zu nahe rankommt, dann schaut es dann einem schon ein bisschen. Und dann muss man dann schon aufpassen, dass man da nicht gerade drüber tritt.
Welchen Moment erinnern Sie, wo Sie sehr nah an der roten Linie waren?
Das war schon eher so in den jüngeren Jahren, wo man halt noch nicht alles wusste, wo man mir nicht alles gesagt hat, was sein kann, soll, nicht und so weiter. Dann hat man dann schon selber ausgelotet, wo die Grenzen sind. Da gab es dann schon so Zeiten mit Wind und mit Wetter und Sicht auf einmal. Und
können Sie sich noch konkret an etwas
erinnern? Ach, das sind so viele Rettungen, ich kann mich da nicht mehr so richtig erinnern. An diese Situation möchte ich mich lieber nicht mehr erinnern. Aber es ist schon so, das erfährt jeder.
Wie bleibt der Respekt trotzdem? Sie haben so viel Erfahrung, Sie haben so viele Rettungen erfolgreich gemacht, Sie haben so viel erlebt. Wie bleibt der Respekt vor den Risiken Ihrer Arbeit auch nach all diesen Erfahrungen noch lebendig?
Der Respekt ist ganz klar vorhanden. Ohne den würde man höchstwahrscheinlich nicht mehr da sein, nicht mehr leben. Der Sigi Stangler hat immer gesagt, mit einem Bein ist man im Grab und mit anderen ist man im Gefängnis. Weil die Regulatoren sind so immens geworden mittlerweile. Zu der Zeit Sigi Stangler waren die Regulatoren ja viel weniger. Heute ist ja das ganz gewaltig. Und da muss man schon wissen, wie man sich da bewegt. Aber eben die rote Linie, dass man am Leben bleibt und man muss schauen, dass man nicht, dass man in den Regulatoren sich bewegt. Aber man hat als Rettungspilot oder mit Rettungseinsätzen hat man doch noch viele Freiheiten, muss man schon sagen.
Nun kommen Sie ja auch in schwierige Situationen. Personen, die Sie mit größter Mühe retten wollten, Sie haben ein Beispiel gebracht, die aus anderen Umständen, Blitzschlag oder sowas, dann eben nicht mehr leben. Oder jemand ist erfroren am Berg, das kann es ja auch sein. Oder hat es eben nicht mehr die zweite oder dritte Nacht ausgehalten. Wie unterstützen Sie und auch Kollegen sich gegenseitig bei solchen Erlebnissen, Erfahrungen?
Also heutzutage macht man ja eher so ein Debriefing nach Einsätzen. Und
früher hat man es
früher hat man weniger, mal meiner Zeit hat man das eher weniger gemacht.
Wenn jemand sich reingefressen eigentlich.
Genau. Wenn jemand jetzt wirklich das Gefühl hat, ich muss darüber reden und so, dann kann er das immer machen. Man hört schon eher mal zu, aber wie gesagt, ein Debriefing, und wenn jemand darüber reden will, dann kann er das immer machen. Aber ich bin natürlich so ein bisschen in eine Generation reingekommen, wo das noch nicht so der Fall war. Also mich muss man ein bisschen draufheben. Aber ich mache ganz klar, höre ich zu, wenn das jemand gerne machen möchte.
Und wie gehen Sie selbst damit um?
Schwer zu sagen. Also ich lasse es eigentlich gar nicht so weit an mich rankommen mittlerweile, wenn es nicht kleine Kinder sind. Mit Kindern habe ich Mühe. Mit Erwachsenen ist das eher nicht der Fall. Dann ist das mein Job, dann handle ich das eigentlich als Arbeit ab. Aber trotzdem, es gibt schwere Unfälle, die einem schon eher nahe gehen als andere. Aber nein, ich kann eigentlich, nachdem ich hier zur Türe rausgehe, ist für mich die Sache eigentlich abgeschlossen.
Bis zum nächsten Morgen, wenn er...
Bis zum nächsten Morgen, genau.
Oder in der Nacht. Es gibt ja immer dieses Mysterium, dass Hubschrauber nicht in der Nacht fliegen, aber das ist...
Ja, hier in der Schweiz fliegen wir eigentlich schon eh und je immer in der Nacht. Wir sind auch viel nach Norditalien tätig, weil die sind mittlerweile, fliegen sie, glaube ich, auch jetzt in der Nacht, die Italiener. Aber bis vor einem Jahr oder so sind die auch in der Nacht nicht geflogen. Und dann haben die natürlich, sobald das dunkel wurde, haben die uns angerufen. Und solange es noch hell war, haben sie es versucht.
Wir sind hier nämlich direkt an der Grenze zu Italien. Das
genau.
Für all die, die es nicht wissen, aber genau. Und deswegen ist das hier auch im Grunde am kleinen Matterhorn, also ungefähr in der Nähe dort, ist dann auch die Grenze zu Italien.
Genau.
Und wie orientieren Sie sich dann in der Nacht? Mit Instrumenten oder
Pässe? Nein, also das ist immer noch das Auge. Wir haben dann natürlich Restlichtverstärker. Das ist das Night Vision Goggles, das NVIS, wie man es sagt, das uns dann hilft, Überflüge zu machen. Aber dann direkt am Berg, da sind wir dann wieder mit dem Scheinwerfer und mit unserem nackten Auge tätig. Aber wenn uns die Italiener anrufen und uns um Hilfe bitten, dann, wenn das Wetter ist, dann gehen wir. Dann kennen wir das Gebiet da drüben schon gut genug, dass wir denen eigentlich helfen können.
Sie haben drei Kinder. Wie erklären Sie ihnen die Gefahren und die Bedeutung ihrer Arbeit?
Ach, mein Sohn Timmy oder meine Tochter Sophia Maria und Simon, für die ist das eigentlich normal. Der Papa geht irgendwie, am Morgen geht er weg und dann kommt er am Abend wieder zurück. Und manchmal in der Nacht war er weg. Und sie haben es nicht mitgekriegt. So läuft das eigentlich. Und dann, wenn ich am Morgen wieder da bin, bin ich ja dann wieder am Frühstückstisch. Und dann fragen die gar nicht mal, warst du irgendwo weg? Sondern das bekommen die meistens gar nicht mit, dass ich da irgendwie in Bern war oder am Matterhorn war. Das ist für die eigentlich, die sind so aufgewachsen.
Und sie erzählen es auch nicht?
Ja, wenn es dann etwas Lustiges war oder etwas Interessantes, dann klar, dann redet man dann gerne. Das ist dann vielleicht auch so das Debriefing, das man dann so macht, dass man da so irgendwie drauf losreden will, unbewusst.
Was war für Sie persönlich der schönste Moment Ihrer Karriere?
Also der schönste Moment, der ist immer noch schön. Also ich bin auch heute noch, ich fliege gerne rund ums Matterhorn mit den Gästen. Ich erkläre denen gerne das Panorama. Und auch Rettungsflüge, die mache ich wirklich gerne. Ich bin eigentlich schon aus Leidenschaft, fliege ich gerne, bin ich Pilot. Also es gibt nicht irgendwie Momente, die, es gibt sicher etwas, das super war und schön war, wenn man natürlich so jemandem helfen konnte. Aber für mich, ich gehe jeden Tag noch gerne zur Arbeit. Und doch ist es absehbar in 4-5 Jahren. Und dann ist man pensioniert. Und auch das werde ich nutzen und in die Pension gehen.
Und dann?
Ich bewege mich gerne. Ich laufe gerne. Und wenn mich jemand fragt, gehst du mit mir aufs Matterhorn? Ich bin auch Bergführer. Dann nehme ich den aufs Matterhorn, wenn er fit ist. Weil ich versuche dann schon fit zu sein.
Es ist ja ein ganz besonderer Berg, der eine hohe, ja fast Mystik hat, große Ausstrahlung. Was macht ihn, das Matterhorn so besonders?
Ja, das Matterhorn ist natürlich schon ein spezieller Berg. Der ist nicht wie die anderen Berge, wo man die Routenfindung, wo man den Weg so einfach findet. Es ist, wenn man da reingeht ins Matterhorn, dann sind da Riesentürme, es ist alles lockeres Gestein, es ist unwegsames Gelände und die meisten sind sich das gar nicht bewusst, diese Alpinisten, die aufs Matterhorn gehen möchten. Und dann kommen viele gar nicht hoch, weil sie den Weg einfach nicht finden. Und wenn man das mal weiß, wie das geht, dann ist es ein relativ machbarer Berg. Aber wenn man es nicht weiß, dann ist es eben ein gefährlicher Berg, weil das Matterhorn ist der tödlichste Berg auf unserem Planeten. Das muss man wissen.
Warum ist das so?
Weil er einfach so bekannt ist und alle wollen hochgehen. Und seit 1865, wo er ja erst bestiegen worden ist, und schon am ersten Mal ist er ein Unfall passiert. Und es ist bis heute so. Es ist einfach gefährlich.
Vieles passiert auch beim Abstieg. Warum gerade dann?
Das A und O beim Alpinismus ist die Fitness. Sie müssen einfach fit sein. Sie müssen einfach wirklich trainiert sein. Und wenn Sie trainiert sind, dann haben Sie viele Reserven, wenn mal das Wetter ungemütlich wird, wenn mal die Situation ungemütlich wird. Wenn Sie schon schlapp sind von der Kondition her, wenn es schon schön ist und dann schlägt das Wetter noch um, dann haben Sie ein Problem.
Sie wollten schon relativ früh oder hatten eine Faszination für Flugzeuge oder Hubschrauber. Sie haben als Kind, als Vierjähriger, habe ich gelesen, schon Flugzeuge gezeichnet. Wann war für Sie klar, ich möchte gern Pilot werden?
Das war eigentlich 1989. Mhm. Da hatte ich einen Gast am Matterhorn. Dann bin ich mit dem hoch Richtung Solwe gelaufen und dann hat er mir so ein bisschen erzählt, dass er 12 Hubschrauber hat und da war ich 19 Jahre alt. Und dann habe ich ihm gesagt, das wäre doch noch eine coole Sache, so ein bisschen rumfliegen.
Sie waren Bergführer da?
Bergführer, ja. Mein Vater war auch am Matterhorn und der hatte seinen Schwiegervater am Seil und ich eben diesen Mann. Und dann hat er mir gesagt, mach die Lizenz und dann kommst du zu mir und fliegst du. Und das habe ich dann gemacht und so hat das eigentlich angefangen. Eigentlich so eine 5 vor 12 Entscheidung.
Und Sie sind überall geflogen, muss man sagen, im Himalaya?
Himalaya, also in Indien, in Nepal, in Chile, in Russland war ich. Wow. Ich war in Griechenland, ja, in vielen Orten, in Tansania.
Im Himalaya haben Sie ja mit der Erzsamat die höchste Bergrettung durchgeführt.
Das war zur Zeit, also wenn ich drüben war, war das 2009 und dann habe ich den Tomasz Humar, das war ein slowenischer Alpinist, ein sehr bekannter Alpinist und die haben uns um Hilfe gebeten. Und dann bin ich eigentlich darüber gegangen und habe den dann aus dem Berg am Langtang Lirung rausgeholt. Da war, glaube ich, vor ein paar Jahren mal das Riesenerdbeben, das war das Epizentrum, war in diesem Tal. Und dann hat das eigentlich dann so angefangen und dann kam dann ein anderer Pilot von uns und ist dann später zu der Zeit dann die höchste Seilrettung gemacht, die es dann bis dahin gegeben hat.
6.900 Meter.
So etwas, ja. Genau. Und mittlerweile hat man noch höhere gemacht. Aber das geht ja immer höher und höher und so weiter. Aber das hat eigentlich 2009 hat das angefangen. Ja. Und dann hatte noch niemand im Himalaya jemals ein Seil am Hubschrauber gehabt und hat da jemand rausgezogen. Leider haben wir natürlich diesen Tomasz Humar nur noch tot geborgen. Aber das war so der Anfang da drüben, ja.
Sie waren überall auf der Welt und dann sind Sie aber nach Zermatt zurückgekehrt. Und was bedeutet Ihnen die Rückkehr nach Zermatt und was bedeutet Ihnen Zermatt?
Also als ich dann hier angefangen habe zu fliegen oder konnte oder durfte, das war natürlich sensationell. Aber es war ein Riesendruck und das waren ja noch die alten Piloten, die alten Hasen, die da waren. Die haben dann einem nicht immer so gesagt, das musst du so und so machen. Die haben einfach gesagt, jetzt mach mal. Und das war, natürlich ist das heute schon ein bisschen einfacher und ein bisschen strukturierter und systematischer. Aber das war halt schon mehr ein Learning by Doing. Aber man hat es ja dann überlebt und jetzt ist man immer noch da und kann glücklich sein. Aber das war das erste Mal, als man ein Matron war und jemanden rausziehen konnte mit der Winde oder mit dem Seil. Das war gewaltig. Das war sensationell. Da konnte man die ganze Nacht nicht schlafen.
Vor Endorphinen, vor Glück wahrscheinlich auch.
Genau.
Herr Antenmatten, Robi, vielen herzlichen Dank für dieses wunderbare Gespräch.
Ich danke Ihnen. Vielen Dank.
Die Björn Steiger Stiftung. Der Podcast.